Politik gestreift, der Kirschner-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Politik gestreift, dem Podcast von Kirschners Politikkontakte. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast und eigentlich würde ich sagen, herzlich willkommen, Frau Abgeordnete, denn sie ist direkt gewählt, aber sie ist gar keine Abgeordnete. Bitte stell dich kurz vor.
Ja, hallo. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann. Und in der Tat ist das vielleicht ein bisschen verwirrend. Mein Name ist Ulrike Hiller und ich habe bei der letzten Bundestagswahl 2025 in dem wunderbaren Bremen auch kandidiert für den Deutschen Bundestag und habe den Wahlkreis gewonnen, aber bin dann aufgrund des aktuellen Wahlrechts nicht in den Bundestag eingezogen. Genau, und ich bin aber auch sonst politisch aktiv und mache viele Dinge in meinem Leben, habe auch schon sehr vieles getan, hatte eigentlich auch mit Politik schon abgeschlossen. Also ich war unter anderem die Bevollmächtigte hier in Berlin für die Freie Hansestadt Bremens und war vorher auch mal Abgeordnete in der bremischen Bürgerschaft. Aber seit 2019 bin ich eher selbstständig im Bereich Beratung und auch Coaching. Und deswegen war es für mich ein großes Experiment, nochmal wieder in den Politik-Wahlkampf einzusteigen und zu schauen, kann ich das eigentlich noch? Und es waren ja wilde Zeiten, weil das ja auch eine vorgezogene Wahl war. Aber das hat gut geklappt. Wir haben den Wahlkreis gewonnen und leider, zum großen Bedauern, hat es dann aber eben für ein Mandat nicht gereicht. Was ich gemerkt habe, was hinterher auch viele Leute sehr enttäuscht hat. Und das Schöne ist aber, dass ich über diese Erfahrung jetzt auch ein Buch geschrieben habe, Winterwahl, und darin meine Erfahrung aus dieser besonderen Zeit nochmal darstelle.
Nun ist Bremen ja, wenn man so sagen darf, kein riesiges Bundesland. Für welchen Wahlkreis hast du kandidiert?
Ja, das war der Wahlkreis 54, Bremen, das Land Bremen. Das Land mit den zwei Städten, Bremerhaven und Bremen, hat zwei Wahlkreise und ich war für den Innenstadtwahlkreis zuständig, der eben, wenn man nach Bremen kommt und aus dem Hauptbahnhof aussteigt, genau das alles beinhaltet. Da gehört die Universität zu, da gehört der Flughafen zu, da gehört Mercedes-Benz genauso zu wie die ganzen Tech-Unternehmen. Also alles, was zentral in Bremen in der Innenstadt ist, auch das Weserstadion und die Innenstadt mit den Stadtmusikanten. Das gehört alles mit dazu. Was nicht dazu gehört, ist fehlgesagt Bremen-Nord und Bremerhaven. Da war Uwe Schmidt der Kandidat.
Der ja in den Bundestag eingezogen
ist. Der in den Bundestag eingezogen ist, genau. Der vorher auch schon im Bundestag war. Ich war nicht im Bundestag. Ich bin quasi, wenn man so will, eine Quereinsteigerin. Die damalige Abgeordnete hatte sich im Sommer vorher entschieden, im August nicht wieder zu kandidieren. Und so war die SPD auf der Suche nach einer passenden Kandidatin. Zu der Zeit dachte man ja noch, es ist ein Jahr hin. Im September 25 wird gewählt. Das hat sich dann ja im Spätherbst quasi sehr verändert. Und genau, und da gab es dann eben unterschiedliche, die angesprochen worden sind. Und ich habe tatsächlich gesagt, okay, wenn meine Partei das gerne möchte, dass ich kandidiere, ich bin zwar jetzt schon ein paar Jahre raus, aber ich würde mich nicht wegducken, weil ich finde, die Zeiten sind so, dass man auch Verantwortung übernehmen muss. Und wenn das dazu gehört, zu kandidieren für den Bundestag, dann würde ich mich auch zur Verfügung stellen.
Und das hast du ja dann auch getan. Ja. Und in deinem Buch beschreibst du sehr eindrucksvoll die Geschichte einer roten Jacke. Die dich gefunden hat, man muss das ja so sagen, ja. Aber die in gewisser Weise ja symbolisch steht, auch für deine Kandidatur.
Ja, das stimmt. Das ist war auch was, also als ich angefangen habe, das wieder zurück zu besinnen, also es war ja eine unglaublich intensive Erfahrung. Und ich nenne das auch Geburtswehen, also wieder zurückzugehen zu etwas, wo man schon mit abgeschlossen hat, nämlich dem politischen Betrieb. Und ich bin damals zu einem Parteitag gegangen und auf der einen Seite, es waren so tolle gemischte Gefühle, so vertraut, als ob man zu einem Familienfest geht. Vieles kennt man, vieles hat sich nicht verändert, und aber doch ist es auch anders, oder man selbst spürt auch, dass man sich auch verändert hat und wie wichtig die Dinge früher waren, und heute kann man sich das ein bisschen vielleicht auch differenzierter anschauen. Naja, auf jeden Fall bin ich dahin und habe halt auch wieder so ein bisschen Sichtung gemacht und gedacht, ich schaue mir das jetzt mal an, wie es eigentlich noch so ist. Es war sehr positiv, aber trotzdem war es dann auch so, dass ich gemerkt habe, es wird jetzt ernster. Und auf dem Rückweg, tatsächlich habe ich diese rote Jacke gesehen, eine Winterjacke, habe die angezogen und habe gedacht, die hatte so eine dicke Kapuze. Also ich habe die auch heute, trage die heute auch noch, und aber so knallrot, und habe gedacht, ja, das ist jetzt genau das, was ich brauche. Das umhüllt mich. Das wird eine herausfordernde Zeit. Und es gibt aber auch eine Sichtbarkeit, die du ja in der Politik auch brauchst. Und dann habe ich sie auch gleich angezogen und habe mich wohlgefühlt und habe sie dann auch den ganzen Wahlkampf über wirklich getragen. Und sie hat mich gut behütet auch ein bisschen.
Und hast du in einer enorm kurzen Zeit einen so erfolgreichen Wahlkampf gemacht?
Ja.
Du hast erzählt von unglaublichen Begegnungen, von Menschen, die im Kleinen so viel auf die Beine stellen. Und du hast dich engagiert, die Menschen sind auf dich zugekommen, du konntest auch die eigenen Leute in der Partei begeistern. Du hattest ein sehr gutes Ergebnis. Das Beste des Wahlkreises, und dann bist du nicht in den Bundestag eingezogen. Wie haben denn deine Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer darauf reagiert und die vielen Menschen, mit denen du ins Gespräch gekommen bist? Und war es auch so, dass der Gedanke daran, dass durch die Wahlrechtsreform es dazu kommen kann, dass du gar nicht einziehst, wie sehr hat dich das begleitet in dieser Zeit?
Viele Fragen. Also erstmal, was wichtig ist, ich habe den Wahlkampf nicht allein gemacht. Also ich bin zwar abgesagt, ihr könnt euch verlassen, ich gehe vorne weg und ich gebe alles. Und ich hatte auch das Privileg oder die Möglichkeiten, was ja auch nicht jeder hat, dann wirklich zu sagen, ich nehme mir jetzt diese Zeit und die gebe ich auch zur Verfügung. So, und es gab viele, die sich sehr engagiert haben, und die hätten das bei jedem anderen auch gemacht. Also, weil es gibt schon so eine Verankerung auch, wenn Wahlkampf ist, dann müssen halt alle mitmachen. Bislang gibt's die, und das ist auch gut so. Aber natürlich ist es sicherlich auch schön, wenn es gut zusammengeht und wenn man auch ein Team und Personen um sich rum hat, die einen dann vielleicht sehr kurzfristig kennenlernen, aber einen dann doch trotzdem auch gut finden, so dass sie auch mit Herz dabei sind und es jetzt nicht einfach nur so machen. Und das war bei mir schon auch so. Also ich fand es auch nochmal schön, Bremen so zu erleben und auch zwar kritische Fragen am Anfang, aber dann auch klare Unterstützung zu haben, weil das ist ja alles ehrenamtlich. Niemand muss da irgendwas machen. So, und aber trotzdem ist es natürlich so, dass du diese Begegnungen, die du da sammelst, auch, also sagen wir es mal so rum, ich habe eigentlich nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass dieses Risiko besteht bei einem Stadtstaat. Das ist auch, wenn wir den Wahlkreis, den wir seit 1945 alle bei jeder Wahl gewonnen haben, dass das sein kann, auch dass wir den gewinnen und dass es trotzdem nicht reicht. Ich habe das nie verschwiegen, weil ich auch wusste, ich bin Juristin, wie das Wahlrecht ist, und diese Diskussion gab es vorher auch. Dass sie trotzdem Gas gegeben haben, dass sie trotzdem mitgemacht haben, war natürlich super. Und dass es dann gelungen ist, tatsächlich diesen Wahlkreis, der hart umkämpft war, auch von meinen Konkurrenten, das war ein ernsthafter Austausch, deswegen waren die Ergebnisse auch sehr dicht beieinander, dass das dann trotzdem gelungen ist, war ein für mich große Freude. Aber natürlich hast du auch gemerkt, dass einige damit Hoffnungen verbinden. A, dann gibt es ein Wahlkreisbüro, dann gibt es in Berlin was. Wir entwickeln Dinge zusammen und es bleibt ja nicht aus, wenn du diese vielen Gespräche führst, auch mit Einrichtungen und mit Gruppen. Und das ist ja ein hohes Privileg in so einem Wahlkampf, dass du in so viele Bereiche, Unternehmen und sonst wie Einblick nehmen kannst, dass du auch sofort Gedanken hast, was könnten wir weiter zusammen machen, auch für dieses Gemeinwesen? Oder wie kann man unterstützen, zum Beispiel Exzellenz-Uni, der Wettbewerb und so solche Dinge oder auch viele andere Sachen. Und das ist in meinem Kopf dann auch am Rattern gewesen und ich hätte das auch sehr gerne gemacht. Und natürlich war auch häufig die Frage, wo willst du dich denn engagieren? Was sind deine Ideen? Und auf der einen Seite sagst du dann immer, ja, erstmal die Wahl gewinnen. Und trotzdem musst du natürlich auch ein bisschen deutlich machen, wo deine Leidenschaften oder deine Themen auch sind. Genau, und als dann aber deutlich war, Wahlkreis gewonnen, aber doch nicht drin, obwohl ich auch tatsächlich die meisten Stimmen hatte, also es ist ein prozentualer Unterschied, dann ist es eine große Ungerechtigkeit, die empfunden worden ist. Ich selbst war gar nicht so, also ich wollte mir meinen Wahlsieg auch nicht nehmen lassen. Aber ich habe das dann von vielen schon gespürt, dass es wirklich als eine große Ungerechtigkeit und Enttäuschung wahrgenommen worden ist. Und das ist auch nicht in Ordnung. Also deswegen glaube ich, ist es auch richtig, das Wahlrecht nochmal anzugehen und dort auch das noch zu verbessern, obwohl das nicht so einfach ist. Aber das versteht niemand und das ist dann auch antidemokratisch, wenn ich meine Stimme einer Person gebe, die holt die meisten Stimmen und dann alle anderen Konkurrenten, das ist ja bei mir so, sind in den Bundestag gekommen und die, die die meisten Stimmen hat, ist nicht drin. Dann ist das etwas, was niemand versteht. Und das ist auf Dauer absolut ungerecht und undemokratisch. Und deswegen muss daran was verbessert werden.
Du gibst ja in deinem Buch tatsächlich auch Empfehlungen.
Ja.
Wie sehen die aus? Was empfiehlst du?
Ja, das ist natürlich, also als Juristin sage ich mal, das, was ich da reingeschrieben habe, ist wird sich wahrscheinlich nicht so umsetzen lassen. Aber ich habe die Erfahrung des Wahlkampfs insgesamt auch in einem Stadtstaat nochmal mit aufgegriffen. Und mir ist sehr deutlich geworden, dass sehr viele in der Bevölkerung, also die Mehrheit, die große Mehrheit derer, mit denen ich gesprochen habe, eigentlich mit einem Zwei-Stimmen-Wahlrecht nichts anfangen können. Also es ist sowieso schon, ja, ordentliche Arbeit, Menschen davon zu überzeugen, dass sie ihr Wahlrecht in Anspruch nehmen. Aber dann auszudifferenzieren, warum es eine erste und eine zweite Stimme geben soll. Und natürlich verstehe ich das System eines Wahlkreises, aber ich persönlich wäre da radikal und würde sagen, das brauchen wir nicht mehr. Eine Stimme reicht eigentlich und dann kann man Listen haben und könnte dieses Thema, dieses elendige, lange Thema der Parität, nämlich der Geschlechteraufteilung, darüber auch gleich lösen, indem man regionale Listen macht oder indem man meinetwegen auch Bundeslisten macht, die aber so regional aufgesplittet sind, dass es keine Region gibt, die nicht, höchstwahrscheinlich nicht, keinen Mandatsträger mehr hat oder Mandatsträgerin. Also da lieber mit einer Liste zu arbeiten, weil ich glaube, das ist auch eine steile These von mir, dieses Denken in Wahlkreisen tut der Politik eigentlich nicht gut, weil das steht auch beim Bundestag drauf und das gehört zu jedem Parlament. Diese persönlichen Wahlen geben einem immer das Gefühl, ich kenne eigentlich die, die mich unterstützen und gewählt haben. Aber das tun sie in der Regel nicht. Und wir sind als Abgeordnete, egal in welchem Parlament, dem ganzen Volk verpflichtet und nicht nur denen, wo ich glaube, dass sie mich unterstützen. Und ich glaube, das würde unserer politischen Kultur eigentlich gut tun.
Die Bremer Stadtmusikanten hast du eben schon erwähnt.
Ja.
Was haben die Bremer Stadtmusikanten mit dir und mit deiner Partei zu tun?
Ja, auch schön. Ich liebe ja Geschichten und ich liebe auch Märchen. Und ich komme zwar aus Niedersachsen, bin aber ja lange schon in Bremen verankert. Und die Stadtmusikanten begleiten mich eigentlich tatsächlich wirklich auch schon sehr, sehr lange. In Bremen sagt man ja, man braucht einen Kompass. Man muss wissen, für welche Werte man steht. Warum mache ich Politik? Was ist das, was mich ausmacht? Und da sind die Stadtmusikanten, die sich ja in gewisser Weise aus der Not heraus zusammentun, um ein besseres Leben zu finden. Also sie sind ja vor dem Tod auch auf der Flucht, sind auch schon ein bisschen alt und gebrechlich und schaffen es aber, durch das Gemeinsame mehr Energie zu entwickeln, um sogar die Räuber irgendwie zu verscheuchen. Nach Bremen sind sie nie gekommen, heißen aber Gott sei Dank Bremer Stadtmusikanten, aber sie sind natürlich auch bauernschlau. Und das ist etwas, was ich glaube, ganz gut auch kann und versuchen, aus der Not das Beste zu machen. Meine Diplomarbeit damals als einem Studium hieß, etwas Besseres als den Tod findest du überall. Und das ist natürlich auch das Thema von Asyl und von Flucht und Unterstützung und Solidarität. Und das verbindet mich natürlich sehr auch mit der SPD.
Das, was du beschrieben hast, hast du ja auch bei deinen Begegnungen während deines Wahlkampfs erlebt. Solidarität, Menschen aus einem anderen Teil der Welt, die nicht nur was Besseres als den Tod gefunden haben, sondern die haben Liebe gefunden. Ja. Sie haben ihren Auftrag in der Gesellschaft gefunden. Ja. Das beschreibst du sehr, sehr eindringlich. Das muss dich sehr bewegt haben.
Ja, das ist ein Schwerpunkt auch gewesen. Also ich habe halt auch gedacht, wenn ich jetzt noch mal kandidiere, auf der einen Seite, ich will viel bei den Menschen sein, die auch produktiv sind oder die auch aktiv sind. Und ich war ja mal als Staatsrätin auch für Entwicklungszusammenarbeit zuständig und Integration. Und was mich sehr gefreut hat, ist ja ewig lange her, dass viele sich an mich auch erinnern konnten. Wenn du manchmal im Einzelnen Dinge vorantreibst und trotzdem das System auch versuchst zu verändern, dann gibt es da doch was, was dich verbindet. Und ich habe jetzt in diesem Wahlkampf viele Menschen wieder getroffen, die ich von früher noch kannte und die aus ihrem Leben so viel gemacht haben, wo ich voller Begeisterung bin. Und grundsätzlich jetzt auch am Wahlstand, auf dem Marktplatz oder sonst wo, mir ist in diesem Wahlkampf extrem aufgefallen, wie bescheiden viele Menschen einfach sind und sich bemühen, ein gutes Leben zu führen. Und mir sowas auch ganz viel gesagt haben. Wir hatten ja eine hohe emotionale Migrationsdebatte, die keiner so richtig eigentlich wollte. Und immer wieder auch dieses, ich bin vor Terror geflohen, ich will hier eigentlich nur friedlich leben. Ich habe doch gar kein Interesse daran, wieder in so ein Durcheinander zu geraten. Also wie viel da an auch Verzweiflung, aber auch an Mut war. Und gerade die Frauen, die sich auch selbstständig gemacht haben und was bewegen wollen, die wir alle auch kennen aus Nagelstudios, Friseur oder eben aus dem Handwerk, aus Restaurants, was wir selbstverständlich hinnehmen, aber die so fleißig arbeiten. Das war mir eben auch wichtig, die jetzt gerade im Buch auch noch mal sichtbar zu machen, weil ich finde, sie leisten unglaublich viel.
Für dich ist dieses Buch auch eine Erklärung an das Gute im Leben und an das Gute in diesem Staat, an das Gute in dieser Demokratie, in einer krisengeschüttelten Welt. Und du beleuchtest, was Menschen im Kleinen tun. Ist das für dich wichtig, das den Menschen nahezubringen, zu sagen, es ist nicht überall Krise?
Genau. Also ich glaube, dass es auf der einen Seite ganz wichtig ist zu erkennen, dass wir Menschen, also mein Menschenbild ist sowieso ein sehr positives. Also ob jetzt bei Kindern, aber auch bei Erwachsenen, am Ende unterstelle ich niemanden, dass er ein bösartiger Mensch sein will. Und ich habe immer im Wahlkampf auch gesagt, auch Kriminalität, wenn jemand sich nicht an Regeln hält, wo ich eindeutig dafür bin, dass es dann auch Gesetze und Klarheit geben muss, hat nichts mit dem Pass zu tun, sondern mit dem Charakter. Wie ich mich verhalte. Und es gibt viele, viele, die sich bemühen, ein gutes Leben zu führen. Manchmal passiert es, dass sie vielleicht so ein bisschen vom Weg abkommen. Da muss man ihnen auch helfen. Aber das ist etwas, was natürlich vielleicht nicht so sexy ist, wie wenn man einen Krimi schreibt oder wenn man Thriller ist oder wenn man da irgendwie Bedrohungslagen hat. Das, was Trump jetzt in den USA auch, womit der ja spielt, dass er immer einen in so einer Willkür und oh Gott, was macht er als nächstes, das ist sicherlich emotional aufreibender. Aber ich glaube, es ist absolut wichtig zu erkennen, dass die Mehrzahl der Menschen eigentlich ein gutes Leben führen wollen, solidarisch auch sind, auch unterstützend sind. Und dass wir das auch weitergeben müssen an die nächsten Generationen, dass wir ein gutes gemeinsames Gemeinwesen haben. Und wenn es Menschen darin nicht gut geht, dann hat das häufig auch einen Grund, wo man hinterfragen muss, was steckt eigentlich dahinter, was sind die Enttäuschungen oder warum verhalten sie sich destruktiv? Was ist deren Ärgernis? So, werden sie nicht genügend wahrgenommen? Müssen sie eigentlich mehr im Gemeinwesen zusammen sein? Also das Thema Einsamkeit, was auch im Wahlkampf sehr häufig gekommen ist. Und deswegen spreche ich auch so von kollektiver Fürsorge oder von dem, was Bürgerzentren machen. Das brauchen wir eigentlich viel mehr Orte, wo wir uns begegnen können. Das darf gar nicht nur so ein sozialer Brennpunktthema sein, sondern ich glaube, das geht uns allen so in diesen veränderten Zeiten, Orte zu haben, wo wir uns wohlfühlen und wo wir auch miteinander in Kontakt kommen und wo jeder auch so akzeptiert ist, wie er ist. Das ist eigentlich etwas, was ich glaube, wo es eine große Sehnsucht in dieser Gesellschaft nach gibt.
Du bist also eine Wahlgewinnerin. Du bist
genau.
Nicht in den Bundestag gekommen, aber du haderst nicht?
Nö. Also nein, ich hadere nicht, aber ich hätte auch Lust gehabt, natürlich, also in dem Wahlkreis, ich habe, wenn ich die Anekdote noch erzählen darf, das gab auch viel Unruhe. Ich habe im Wahlkampf, auch weil es auch so kalt war, gesagt, an den Wahlständen, jetzt tanzt mal für mich, bewegt euch mal. Und diese Fragestellung von, darf Politik eigentlich auch Spaß machen? Dürfen wir eigentlich auch lustige Sachen miteinander machen? Und ich hätte, wenn ich Abgeordnete war, ich glaube, ich hätte sofort irgendwie gesagt, wir machen hier Wahlkreistanzen, also Kreistanzen. Weil irgendwie so was miteinander zu tun oder eben auch Abendessen miteinander. Solche Dinge, also jetzt gar nicht immer nur dieses klassisch, wie man so Politik kennt und was einen manchmal überfordert und auch langweilig ist, sondern neue Form hätte ich gerne ausprobiert. Und ich hätte auch im Bundestag gerne gewirkt in verschiedenen Bereichen. Das wäre mir persönlich, wäre das sehr anstrengend gewesen, weil ich weiß, wie so ein System funktioniert und dass es eigentlich sehr lange braucht, bis man da wirkt. Und ich bin eigentlich ungeduldig, aber natürlich hätte ich lieber mitgemacht, als nur zugeguckt. So. Und das ist jetzt natürlich was so nicht möglich gewesen ist. Aber es gibt natürlich immer viele Wege, sich auch zu engagieren und Dinge auch weiterzumachen. Zum Beispiel auch ein Buch zu schreiben und darüber zu diskutieren oder genau ins Gespräch miteinander zu kommen.
Also ganz herzlichen Dank für das wunderbare Gespräch mit dir, liebe Uli. Und dein Lieblingsort in Bremen?
Ach, mein Lieblingsort in Bremen, es ist die Weser auf der einen Seite und es ist das Weserstadion schon auch. Ich habe da unterschiedliche Emotionen schon erlebt, aber dieses, dass alle gemeinschaftlich da kommen und fiebern und begeistert sind und dieses gemeinschaftliche Erlebnis, das ist nach wie vor für mich jedes Mal wieder ein neuer Kick und ich liebe das Weserstadion an der Weser, ja doch.
Ganz herzlichen Dank. Dankeschön fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Politik gestreift.